So, willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Alex, wie gewohnt, ihr seid hier beim Sell Like Alex Podcast, dem besten Podcast des Tages. Und ich habe, glaube ich, seit, es fühlt sich gut an, wieder hier zu sitzen. Ich habe seit 2 Wochen, glaube ich, keinen Podcast mehr aufgenommen. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und um die Effizienz zu wahren, ganz, ganz viele Podcast-Folgen mal am Wochenende aufgenommen. Aber, ja, es kommt eine brandaktuelle Podcast-Folge auf. Oder jetzt nehmen wir eine brandaktuelle auf. Wir haben den Mai, wir sind Mitte des Monats. Und ja, ich hatte ja vorletzte Folge, glaube ich, mal ein Q&A gemacht. Da habe ich es nicht geschafft, alle Fragen zu beantworten. Dementsprechend habe ich mich ja nochmal zusammengesetzt. Ich habe geguckt, okay, alles klar, was sind das alles für Fragen gewesen? Weil am Ende des Tages will ich natürlich auch, wenn mir jemand die Mühe macht, sich eine Frage hier reinzuknallen, dann will ich sie auch beantworten. Deswegen fangen wir da grundsätzlich immer wieder an. Und deswegen starten wir mal mit der Frage. So, ja, ich habe natürlich super viele Fragen bekommen. Ja, wie ist der Urus? Wie ist der Urus? Der Urus ist gut. Was soll ich dazu sagen? Also, es ist ein cooles Auto. Ist immer so mit materiellen Dingen, ne? Also, ich habe hier irgendwie 10.000 Fragen bekommen. Ja, wie fühlt sich an, mit 22 Urus zu fahren? Und so ein Schnickschnack. Ganz ehrlich, original ist, jeder wird es kennen, wenn man sich was Materielles zieht oder was holt, dann ist die Vorfreude immer größer, als wenn es dann tatsächlich da ist. Das hast du schon damals so an Weihnachten oder als ich klein war, als ich mir die neuesten Pokémon-Spiele gezogen habe, hat sich das immer geil angefühlt, dieses Spiel zu kaufen, als das Spiel am Ende des Tages zu spielen. Genauso mit dem Urus auch. Die Vorstellung, den Urus zu fahren, ist geiler als den Urus tatsächlich zu fahren, ist original. Man kommt sowieso von A nach B. Klar, ist ein bisschen laut und morgens, wenn du den anmachst, knallt er richtig rein. Ist ein richtig geiles Auto, man kriegt auch super viele Kommentare auf der Straße, aber am Ende des Tages, es geht nicht im Leben darum, einen verdammten Urus zu fahren. Ist cool, ich feiere die Lamborghini-Marke auch, ich werde mir auf jeden Fall auch noch einen anderen Lamborghini ziehen. Ich fand die User Experience mega geil, ich finde die Automarke geistkrank, aber ja, ist jetzt nichts Besonderes. Hat sich genauso angefühlt wie von damals den S63 zu bekommen und den zu fahren, war auch eine Woche lang, hat das Todesspaß gemacht, bin ich eine Woche lang durch die Gegend gebrettert. Mit dem Urus auch, ich habe den jetzt, glaube ich, seit einem Monat knapp. Original, die ersten 2 Monate war das geistkrank und man hat nur nach Gelegenheiten gesucht, irgendwie rauszugehen, damit man das Auto fahren kann. Jetzt sogar scheißegal, auf Ernst. Also teilweise ist cool, ist erstrebenswert, aber jetzt irgendwie nichts, was einen, das Leben übrigens übertrieben versüßt. Ne? Ich habe mir das auch krasser vorgestellt, leider riesen Enttäuschung gewesen. Man fährt das 2 Wochen lang danach. Will man schon das nächste. Danach fragt man sich darüber, warum man sich nicht einen Huracan gezogen hat. Original, das war so das Ding bei mir. Aber was ja nicht ist, kann ja noch werden. Deswegen muss man ja weiter reinhauen. Genau. Wie bringe ich einen Cold Caller schnellstmöglich auf ein Top-Level? Das ist von Silly, hat die Frage gestellt. Also, wie man Cold Caller grundsätzlich auf ein schnelles, gutes Niveau bringt. Also erstmal muss man halt runterbrechen, okay, was ist Top-Niveau für einen? Aber für mich ist ein Top-Cold Caller, also in meiner Sprache, wäre ein Top-Cold Caller jemand, der 15 bis 20 neue Kunden jeden Monat eigenständig einbringt. Wie bringt man einen Cold Caller schnellstmöglich auf das Niveau? Ist eigentlich ganz simpel. Am Anfang, wenn man einen Cold Caller hat, ist es gar nicht viel Sales-Training, was man machen muss, weil Sales kann man den Leuten relativ zügig beibringen. Eigentlich muss man mit dem Cold Caller eigentlich eine Runde drehen. Man muss dafür sorgen, dass er super enthusiastisch ist. Ja, also er muss in die Cold Calls gehen und super euphorisch sein und die Leute quasi mit seiner Energie überlappen. Er braucht eine grundsätzliche Struktur, wie er abschätzen kann, okay, alles klar, wann mache ich die Bedarfsanalyse, wann pitche ich, wann bringe ich Argumente, wann frage ich nach einem Termin. Das macht man alles in der Regel im ersten Onboarding-Prozess von Sales-Mitarbeitern. Und dann geht es eigentlich nur stetig darum, sein Know-how zu erweitern. Gerade bei Dienstleistungen bei uns, die halt sehr beratungsaufwendig sind, weil wir können die Leute halt nicht catchen, indem wir halt anrufen und sagen, willst du neue Kunden haben, komm, mach einen Termin. Sondern man muss ja im Cold Call gesehen bei uns, also so ist der Prozess zumindest bei uns, Probleme herausfinden bei unseren potenziellen Kunden und dann eine Lösung anbieten. Das heißt, ein Cold Caller muss in der Lage sein zu beraten. Das heißt, was ich basically schnell mit meinem Cold Caller mache, ist, ich bringe ihm super viel Know-how mit bezüglich der Company. Das heißt, was macht SalesX? Was sind die einzelnen Produkte von SalesX? Was sind die Bausteine von SalesX? Was haben unsere Zielkunden für Probleme? Was macht unsere Konkurrenz? Was sind andere Angebote bei dem Markt? Wie kannst du gewisse Einwände aushebeln? Wie kannst du dem Kunden erklären, wie das genau ablaufen würde? Weil grundsätzlich gesehen macht es für mich ja auch keinen Sinn, einen Termin zu buchen bei einer Firma, wenn der erste Cold Call oder wenn der erste Touchpoint mit der Firma komplett sinnbefreit war. Wenn so Antworten kommen wie von wegen, ja, fragen Sie das den Strategieberater, fragen Sie das unseren Experten oder dies, das, jenes. Ich bin der Meinung, ein Cold Caller muss super viel Know-how haben. Deswegen lassen wir unsere Cold Caller auch relativ zügig setten. Warum? Weil im Setting Call bist du ja darauf angewiesen, dass du dieses Know-how hast. Und wenn ein Cold Caller bereits Setting Calls macht, kann er A abschätzen, wie die Lage ist, wie die Leads konvertieren, was für Leads er überhaupt akquiriert. Plus an der Kanal Kaltakquise halt auch anfangen zu beraten, halt teilweise kleine Presettings machen, die halt relativ wichtig sind. Das heißt, einen Cold Caller bringst du grundsätzlich auf ein Top-Niveau, indem du beim Rekrutierungsprozess ihm die Basics mitgibst. Dafür immer sorgst, dass er auch diese Basic nutzt. Ne? Das ist das nächste Problem. Cold Caller, frisch angefangene Vertriebler neigen dazu, Dinge, die du ihm mitgibst, nicht permanent und dauerhaft zu nutzen. Deswegen musst du ja diese Morning- und Abend-Meetings machen, damit du halt die Routine aufrechterhältst, dass er die Five Steps of Conversation ja richtig nutzt, dass er euphorisch ist. Und dann musst du halt immer wieder das Produktportfolio, das Know-how der Dienstleistung immer wieder in ihn reinprügeln, damit er in der Lage ist, die Leute zu beraten. Wenn ihr natürlich jetzt kein erklärungsbedürftiges Produkt habt, als Beispiel, ja, und euer Pitch 2 Sekunden geht im Sales-Prozess oder in der Kaltakquise, dann ist natürlich was anderes. Ich spreche jetzt nur aus Erfahrung heraus von einer Unternehmensberatung, von einer Agentur, die halt anruft und in einem super umkämpften Markt ist, wo sie halt ein bisschen mehr machen muss, als einfach nur zu sagen, willst du Mitarbeiter haben, komm, alles klar, buch den Termin, sondern da muss halt ein bisschen mehr kommen. Das heißt, eure Cold Caller müssen super gutes Know-how haben bezüglich des Produktes und sie müssen halt auch in der Lage sein, dauerhaft hohe Schlagzahl zu fahren. Das heißt, ich fokussiere mich in der Regel immer darauf, dass mein Cold Caller, wenn ich einen neuen onboarde, wir haben jetzt gerade zum Beispiel wieder einen neuen Probewöchler da, ich sorge dafür erstmal darauf, okay, alles klar, ist er enthusiastisch, as hell, ist er hyped, ist er positiv, das ist schon mal das Grundfundament, dann kriegt er eine Basic Sales Schulung, dann kümmert sich auch in der Regel nicht ich um ihn, sondern ein anderer Mitarbeiter von mir arbeitet ihn ein, um die Basics mitzugeben und dann mache ich die ganze Zeit nur Produktschulungen mit ihm, regelmäßig versuche das zu erklären, bringe ihm die nächsten Case Studies bei und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer, ja, grundsätzlich. Das heißt, das Onboarding von den Sales Mitarbeitern müsst ihr genauso frame. Ihr dürft, wenn ihr das Onboarding bei Sales-Mitarbeitern nicht gut framet, dann werden die Leute auch schlecht performen. Also die Erwartungshaltung muss stimmen. Der Enthusiasmusfaktor ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Und natürlich achte ich am Anfang auf eine hohe Schlagzahl, weil wenn ich jemanden einstelle, einen Quereinsteiger als Beispiel, nach was für Kriterien will ich ihn bemessen? Ich kann ihn ja noch nicht an einem Skill bemessen. An einem Skill ihn zu bemessen wäre komplett useless, weil erstens, wenn er rhetorisch gut ist, alles klar, ist ja nicht, dass er gut geskillt ist und die richtigen Argumente bringen kann, das muss er ja noch lernen. Das Einzige, wonach ich ihn bemessen kann, ist, wie viel Work-Effekt bringt er da rein. Das heißt, wie hoch ist die Schlagzahl, die er an den Tag anlegt, weil das ist das Einzige, was er hat. Ja, weil wenn er beispielsweise noch nicht so erfahren ist, je mit mehr Leuten er spricht, desto erfahrener wird er ja und seine Unerfahrenheit kompensiert er ja dadurch, dass er super viele Leute anruft und eventuell mal ein paar Glücksgriffe landet und Leute erwischt, die er einfacher terminieren kann oder low-hanging fruits, die sowieso einen Termin bei uns machen wollte, der dann als Beispiel terminiert. Das heißt, ich muss in der Regel am Anfang immer den Cold Caller bemessen anhand der Schlagzahl und ein Top Cold Caller macht bei mir eine Sache aus, nämlich nur auf Schlagzahl zu fahren. Als Beispiel Elias ist hat bei uns angefangen als kompletter Quereinsteiger, ist jetzt mittlerweile seit fast nicht mal einem Jahr, seit knapp einem, ja, es ist 8 bis 9 Monaten bei uns. Der hat auch angefangen mit nix. Der hat weder Know-how gehabt über das Produkt, der kannte den Consulting-Markt nicht so gut, der hat bei Deloitte angefangen. Wir haben dem alles, was er jetzt kann, haben wir ihm beigebracht. Aber worauf ich am Anfang Wert gelegt habe bei Elias, ist genau dieser Prozess gewesen. Ich habe dafür gesorgt, dass er super hyped ist bei der Arbeit. Das war das Erste. Ich habe den Clown gespielt, dafür gesorgt, dass die Jungs Spaß haben, ihnen geile Boni-Systeme mitgegeben, einen geilen Karriereweg kreiert und dafür gesorgt, dass ich als Führungskraft diesen Karriereweg bereits durchgegangen bin, sodass ich halt der lebende Beweis dafür bin. Ihm die Basic-Vertriebsstruktur mitgegeben, das heißt, alles klar, ein Gespräch startet mit einem Intro, danach machst du eine kurze Zusammenfassung zu dem, wer du bist und dann gehst du in die Bedarfsanalyse rein, dann pitchst du erst und dann setzt du den Termin rein und dann machst du die Einwandbehandlung grundsätzlich und mich darauf immer wieder fokussiert, eine Produktschulung mit ihm zu machen, das ist im Laufe der Zeit immer besser zu erklären gegeben, was SalesX macht, wie die Case Studies bei uns aussehen, was unsere einzelnen Berater gut können, bis er jetzt auswendig weiß, alles klar, welcher Berater was bei uns macht, bis er die einzelnen Case Studies kennt, bis er selber verstanden hat, wie man eine Agentur von 0 auf 500.000 im Monat scaled, die einzelnen Schritte verstanden hat, als Beispiel. Und dann, nach und nach, ist er besser geworden. Mittlerweile bringt er einen hohen 6-stelligen Betrag, wenn nicht sogar einen 7-stelligen Betrag, im Monat über Akquise- und Setting-Maßnahmen ein. Und das ging aber nur dadurch, dass er von Anfang an eine hohe Schlagzahl hatte. Also das war das Einzige, wonach ich ihn bemessen habe. Ich habe Elias nie in den ersten 3 Monaten anhand der, nach seiner Lead-Qualität bemessen. Weil ich wusste ganz genau, der hat bei Deloitte gearbeitet vorher. Der ist noch relativ jung. Was soll denn dabei rumkommen an seiner Lead-Qualität? Ich war grundsätzlich immer sehr, sehr geduldig bei ihm. Aber wonach ich ihn immer bemessen habe, ist, wie viel hat er gearbeitet? War er samstags und sonntags im Büro? War er? Hat er immer Leadlisten herausgesucht? Ja, er war immer top vorbereitet. Hat er seine Ziele immer aufgeschrieben? Hat er gemacht? Hat er eine hohe Schlagzahl an den Tag gelegt? Zwischenzeitlich musste ich den sogar bremsen, weil er zu viele Leute angerufen hat. Der hat zwischenzeitlich mit einem Power-Dialer 400 Leute pro Tag angerufen. Das müsst ihr euch mal geben. Und deswegen, danach habe ich ihn bemessen. Es gab auch keine andere Grundlage, wie ich ihn bemessen kann. Aber Gott sei Dank, Elias, bester Mann, das ist, wer das hört. Ich lobe ihn nicht oft. Ja, also ich lobe ihn eigentlich fast nie. Aber falls du das hörst, Bro, gut gemacht. Sehr geile Leistung. Ich bin auch sehr froh darüber, jemanden wie Elias bei uns im Team zu haben. Und natürlich, das waren die Dinge, worauf ich mich fokussiert habe. Ich habe ihn relativ zügig auch das Vertrauen gehabt, ihn bei Setting Calls mitgenommen. Ich habe ihn regelmäßig dafür gesorgt, dass er auch bei den Verkaufsgesprächen, die er gelegt hat, mithört. Das heißt, anstatt dass er da eine Stunde lang Kaltakquise macht, habe ich gesagt, alles klar, das ist ein Sales Call von dir, hör zu, dass er überhaupt weiß, alles klar, wie kommen die Leute bei mir in den Call rein, was ist das Endresultat von dem, was er bis dahin produziert, wie löse ich gewisse Einwände. Er ist smart genug, sich immer mitzuschreiben, alles klar, wer hat Alex den Einwand gelöst. Wie ist Alex in den Call reingegangen, adaptiert das, stellt, hat super viele Fragen gestellt. Also Elias war einer der nervigsten Mitarbeiter, die ich jemals hatte, wenn nicht sogar der nervigste, stellt immer Fragen, der zwischenzeitlich radikal, also was der Typ gemacht hat. Wir haben ihm mal gesagt, er soll ein Reporting machen, was er jede Woche gemacht hat. Ich habe ihn ja sowieso jede Woche gesehen, das heißt, ich wusste, was er gemacht hat, aber er hat jede Woche einen Fließtext zusammengeschrieben, was er die ganze Woche gemacht hat. Ich habe ihm teilweise wochenlang nicht drauf geantwortet. Wir haben einen WhatsApp-Chat zusammen, da ist nur weiß, das, was er geschrieben hat. Er hat das trotzdem radikal durchgezogen. Und das sind so Dinge, darauf habe ich halt geachtet. Und deswegen funktioniert das halt. Deswegen wird Elias auch in den nächsten 6 bis 12 Monaten mehrfach fünfstelliges Gehalt verdienen. Deswegen verdient er auch fast ein fünfstelliges Gehalt mittlerweile bei uns. Ist ein Top-Produzent, ja, und gibt Vollgas, wird auch bald den ersten Mitarbeiter einstellen, anlernen. Und das Geile ist halt bei Elias, muss ich halt fairerweise sagen, Elias hat fast alle Voraussetzungen, um eine super gute Salesperson zu werden. Ich rede die ganze Zeit, das ist eigentlich ein Q&A, ich rede die ganze Zeit über Elias, aber vielleicht hilft das den meisten Leuten weiter. Er hat eine Top-Voraussetzung, weil Elias ist heute nicht da, wo er heute ist, weil er talentiert ist. Ja, das ist das Wichtigste, das ist auch das Bemerkenswerte an ihm. Ich muss fairerweise sagen, als ich bei mir im Sales angefangen habe, mir sind die Dinge sehr, sehr einfach gefallen am Anfang. Ich hatte ein gewisses Grundtalent, was ich mitnehmen konnte. Aber was bei Elias der ausschlaggebende Grund dafür ist, dass er funktioniert, ist eigentlich sein reiner Biss und sein Wille. Er hatte kein Talent gehabt, keine Grundvoraussetzung. Der war grundsätzlich super schlecht darin, rhetorisch als auch allgemein bei dem ganzen Prozess. Der war introvertiert an sich, der hat nicht viel mit Leuten rumgegangen, ist eigentlich ein Nerd gewesen, ja, ein IT-Student, der hat nicht viel mit Menschen zu tun gehabt. Das, was ihn nach vorne gebracht hat, war sein reines Talent, sein reiner Wille. Alles, was er gelernt hat, hat er darüber gelernt, dass er sich mühselig hinsetzen musste und es versucht hat, es nicht geklappt und er basierend auf Rückschlüsse gezogen hat. So eine Person wird auch eine sehr hervorragende Führungskraft sein. Warum? Weil er ein System gebaut hat, wie er vorankommen kann. Nicht er sich auf sein Talent verlassen. Das ist, wenn ein Mitarbeiter geonboardet wird, als Beispiel, in den nächsten 6 Monaten. Und Elias ist seine Führungskraft. Wird Elias ihm von null auf, von wegen, ey, du hast gar keine Ahnung, was Sales ist, bis hin zu, du bringst 400-500k einen Monat, locker beibringen können. Warum? Weil er hat den Schritt selber durchgemacht. Und das Geile ist auch an der ganzen Sache, Elias kann absolut erwarten, dass sein Mitarbeiter Vollgas gibt, weil er gibt selber den ganzen Tag Vollgas. Das ist ein gutes Vorbild. Und deswegen ist das eine bemerkenswerte Story und deswegen würde ich auch jedem von unseren Kunden empfehlen, regelmäßig im Austausch mit so jemandem zu sein, weil er ist sehr nah dran. Super disziplinierter Typ, Mann. Also es gibt keinen Tag, wo ich mich daran erinnern kann, wo der nicht Vollgas gegeben hat. Legit. Also der legt ein Arbeitspensum an den Tag, was geistkrank ist. Und auch um die nächste Frage zu beantworten, wie sorgt man dafür, dass man halt Quantität reinbringt, weil das hat auch jemand gefragt. Ganz ehrlich, zum Beispiel, wenn man jetzt bei dem Beispiel von Elias bleibt, oder wie motiviert man sich halt long-term? Ich kriege immer wieder die Frage, ja, wie motiviert man sich? Guck mal, ich sage euch ganz ehrlich, wenn ihr mich und Elias mal privat fragen würdet, ob uns das Spaß macht, den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren, wäre die Antwort nein. Die wäre hundertprozentig bei jedem Einzelnen auf jeden Fall nein. Warum? Weil natürlich macht mir das keinen Spaß, die ganze Zeit und ich mit Leuten zu diskutieren. Und natürlich wache ich nicht jeden Morgen auf und sage, alles klar, heute ein weiterer Tag, 7 Uhr klingelt der Wecker. Ich bin um 8 Uhr im Office und call durch. Ich habe auch Tage oder eher genauso, wo es nicht läuft. Ich meine, die ersten 6 Monate lief gar nichts bei ihm. Null, nada, niente, nichts geschissen bekommen. So, aber die Kontinuität setzt sich daraus um, dass man einfach diszipliniert an die ganze Sache rangeht und ob man will oder nicht, einfach weitermacht. So, und das ist der springende Punkt. Ihr könnt nicht erwarten, dass ihr direkt anfängt und dass direkt Früchte tragen wird oder dass es immer gut laufen wird. Es wird noch Phasen geben, da wird es einfach anstrengend sein. Und man muss einfach eine Routine einbauen. Die einzige Routine, die ihr braucht, ist, irgendwelche Ankerpunkte zu finden, um halt quasi sich nicht von der Strecke abbleiben zu lassen. Elias zum Beispiel, wenn man sich das anschaut, in harten Phasen, ist er extra immer früher aufgestanden, um frühstücken zu gehen. Warum auch immer, der Typ liebt es, sehr ausgewogen zu essen morgens. Das feiert der Todes. Wir verstehen bis heute nicht, warum, weil wir denken, mittags ein Steak zu essen macht doch viel mehr Spaß als morgens irgendwelche Brötchen. Aber in scheiß Phasen geht er halt morgens frühstücken. Das heißt, sorgt dafür, dass er halt auf Trab bleibt. Und ihr müsst halt irgendwelche Ankerpunkte finden bei euch, die ihr halt genauso bei euch implementieren könnt. Ich habe seit eh und je, meine Morgenroutine sieht so aus, dass ich morgens auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Zeit Red Bull und eine Zigarette geraucht habe. 10, 15 Minuten lang und visualisiert habe, wie der Tag so ablaufen wird. Heute habe ich es mit einem Kaffee ersetzt, aber wo ich auch nichts mache, also kein Handy, gar nichts, 20 Minuten lang einfach erstmal klarzukommen und zu überlegen, alles klar, was sind die nächsten Steps, was mache ich heute den ganzen Tag. Das ist so das Prozedere gewesen. Und dementsprechend würde ich empfehlen, das ist eigentlich eine ganz geile Podcast-Folge, sich einfach mal über den Werdegang von Elias im Klaren zu sein, was Faktoren sind, die den Mann erfolgreich gemacht haben und erfolgreich machen werden. Falls mein lieber Mitarbeiter das hört, bild dir ja nichts drauf ein. Also du musst noch viel mehr reinhauen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ja, und ich werde nächstes Mal wirklich alle Fragen beantworten, weil heute haben wir uns über 2, 3 Fragen sehr, sehr lange unterhalten. Aber ich glaube, es ist ein gutes Thema geworden. Die meisten guten Impulse entstehen immer aus Spontanität. Deswegen, ja, ich wünsche allen eine erfolgreiche Woche und bis das nächste Mal.